Wir haben viel über Werte gesprochen, über die Werte, die Gott uns gibt, über die Werte, die wir für uns selbst empfinden. Jetzt haben wir unser drittes Thema. Und da an dieses Thema, als ich das vorbereitet habe, dachte ich an eine Geschichte, die meiner Frau passiert ist. Ich hatte überlegt, sie mal nach vorne zu rufen, dass sie das sagt, aber dann lasse ich das. Als unsere zwei ältere Töchter so 4 und 2 Jahre alt waren, da ist sie alleine mit ihnen in die Staaten geflogen, um die Eltern zu besuchen. Und da gab es eine Zwischenlandung und dann ist eben das passiert, wovor alle Angst haben, die kleine Kinder haben. Auf einmal guckt sie und die Kleinere ist weg. Sie war nicht da. Also zuerst mal ältere Tochter hingesetzt mit dem Gepäck, was sie mitgenommen hatte, und gesagt, du berührst dich nicht vom Fleck. Und dann geht sie auf die Suche. Und nach einer Weile, so hat sie mir erzählt, sie wusste, in die Richtung kann sie nicht gegangen sein, da kam die her, dann musste sie eigentlich weitergegangen sein. Nach einer Weile blickte sie da in der Ferne, wie sie einfach nach vorne ging und überall guckte. Ja? Einfach ahnungslos, was da passiert. Das war alles doch so interessant und das hatte ich doch nie gesehen. Und dann, als meine Frau hinkam, da guckte sie um und sah sie und sagte, Mama, wo warst du denn? In dem Moment, da hat meine Tochter nicht gedacht, dass sie verloren wäre, sich verlaufen hätte. Die Mama hat sich doch verlaufen, ich nicht. Und ich habe gedacht, okay, das ist eigentlich ein gutes Parallel zu vielen Menschen heute. Denn gestern hatte ich davon gesprochen, dass die Bibel sagt, oder die Bibel nennt Menschen, die ohne Gott leben, verloren. Die Menschen sind verloren. Diesen Begriff benutzt Jesus immer wieder mal. Und sie sind auch verloren, wenn sie meinen, sie sind nicht verloren. Es ist so, wie bei meiner Tochter damals. Sie war von sich überzeugt, da ist nichts passiert. Sie hat auch keine Angst. Fühlte sich nicht mehr verloren. Aber ich denke, irgendwann, wenn die Mutter nicht aufgetaucht wäre, hätte sie schon dieses Gefühl gehabt. Ja, wir reden über Werte und ich denke, immer wieder gibt es Zeiten in meinem Leben, in deinem Leben, in im Leben, wo die Werte auf den Prüfstand kommen. Wo einfach ganz knallhart das Leben uns fragt, ist das, was wir für wichtig halten, wirklich wichtig? Oder ist es nur eine momentane Aufnahme, die sich dann ändert? Ich denke, es ist wichtig, dass wir, dass es in den Zeiten gibt, wo es gezwungen werden, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist, dass wir da schon diese Gedanken gemacht haben vorher. Und nicht dann, was zu spät ist. Ich denke mal an das berühmte Schiff Titanic. Viele haben den Film gesehen. Oder mindestens auf jeden Fall davon gehört. Vielleicht haben manche, da gibt es auch einen Dokumentarfilm drüber. Da hat natürlich die Bauer, die Leute, die das Schiff hergestellt haben, die haben gesagt, dieses Schiff kann nicht untergehen. Und so war es bei seiner ersten Fahrt ein Privileg, mitfahren zu dürfen. Nur die Wichtigen und die wirklich gut viel Geld hatten, konnten mitfahren. Da konnten sie damit sogar brüsten, wir haben eine Karte auf diesem Schiff. Als aber das Schiff dann tatsächlich von einem Eisberg gerammt wurde, da sah es anders aus. Weil sie meinten, es wäre nicht zu sinken, konnte man nicht sinken, dann hatten sie natürlich nicht genug Rettungsboote gehabt. Es wird gesagt, dass ein Mann der wirklich beide Hände voller Geldscheine und keine kleine, von Boot zu Boot ging und sagte, wer will tauschen? In dem Moment würde er alles Geld, was er hatte, geben, um Platz zu haben in diesem Boot. Die Umstände haben sein Wertesystem total umgekrempelt. Die Not hat was geändert. Was hat man davon, wenn man 1 Million Bargeld hat, wenn man auf einem Schiff ist, was untergeht? Wenn es uns gut geht, dann fühlen wir uns meist sicher. Wir wissen alle Menschen wissen, dass das Leben nicht in einer Ewigkeit dauert. Aber oft leben wir so, als hätten wir eine Ewigkeit. Also würde es uns nicht treffen. Vorher lebte dieser Mann für sein Geld und alles, aber als es zu spät war, als ihm dann die Augen aufgingen, war es wirklich zu spät. Die Sache ist einfach, aus der heutigen Sicht können wir sagen, die Leute, die ein Ticket bekommen haben auf diesem Schiff, die haben im Grunde genommen ihr Todesurteil damit ausgesprochen. Ja, also ein paar, also einige sind gerettet, aber nicht sehr viele. Die meisten haben praktisch ihr Leben gelassen draus. Was bezahlen wir, um da Rettung zu bekommen? Ich habe mir überlegt, okay, wenn wir in einen Laden gehen, wenn man in einen Laden geht und einen Rettungsring kauft, also ich nehme an, es gibt irgendwo in Hamburg einen Laden, wo man einen Rettungsring kaufen kann, oder? Ja, sicherlich, irgendwo. Vielleicht nicht gerade bei C&A oder irgendwo, aber irgendwo gibt es. Du kannst mal einen Rettungsring finden. Wie viel kostet sowas? Also ich schätze nicht sehr viel. Auf jeden Fall weniger als ein Auto. Ja? Aber überlegen wir mal. Wenn jemand aus einem Schiff gefallen ist, wie viel würde er dann für einen Rettungsring bezahlen? Auf einmal ist das das Wertvollste im Leben für ihn. Nicht wahr? Der Wert einer Sache hängt sehr viel davon ab, aus welcher Perspektive man das Ding betrachtet. Welchen Preis bezahlen wir oder sind wir bereit zu bezahlen für die Rettung unseres Lebens? Wie gesagt, die Bibel nennt uns alle Menschen verloren. Die Bibel nennt die Menschheit verloren und wir bekommen das zu spüren, weil wir unsere Verbindung zu Gott abgebrochen haben. Wir sind auf Distanz zu Gott gegangen. Wir sind gottlos im Leben. Und wenn die Verbindung zu Gott gebrochen ist und gebrochen bleibt, dann nach dem Tod wird es sich eigentlich fortsetzen in der Ewigkeit. Mit dem ewigen Tod, mit dieser endgültige, vollkommene Trennung von Gott. Mit allen Konsequenzen. Wir haben diesen Zustand selbst verschuldet. Wir sind, um beim Bild zu bleiben, in das Schiff der Gottlosigkeit eingestiegen und fahren gottlos durchs Leben. Selbst verschuldet. Sicheres Ende. Wir könnten ja durch, also problemlos könnten wir sagen, aus heutiger Sicht, wären wir dabei, da könnten wir sagen, Mensch, Leute, steigt doch nicht ein in dieses Schiff. Der geht doch unter. Wenn man das bloß gewusst hätte. Nicht wahr? Da können wir nichts machen, wenn wir erstmal auf diesem Schiff sind. Das geht nicht. Aber das, was wir nicht machen können, das tut Gott. Er ermöglicht ein Umsteigen. Er wirft uns sozusagen den Rettungsring zu. Er bietet uns Erlösung an. Erlösung. Wie wertvoll ist dieses Angebot von Gott? Ist es so wertvoll, dass es sich lohnt, alles, aber auch alles zu geben, damit man diesen Ring zupackt? Und woran erkennt man, dass diese Erlösung wirklich so wertvoll ist. Ja, es gibt ein paar Dinge, die man dann sehen kann, um das so ein bisschen auch deutlich zu machen. Zum Beispiel sagte Jesus in einem Gleichnis, ein Mann findet einen Schatz in einem Acker. Also dieses Leben mit Gott, im Reich Gottes ist so wichtig, dass er alles verkauft hat, um dieses Acker zu bekommen. Weil da ein Schatz war, was ihm so wertvoll war. Aber wir können auch sehen, wenn wir einfach ein ganz interessante Fragen stellen, wie zum Beispiel, was kostet es und was nutzt es? Kosten nicht in dem Sinne, was wir bezahlen müssen, sondern was Gott bezahlt hat. Und das erklärt auch, wenn wir sehen, wie viel Gott bereit ist zu zahlen, wie viel Gott bereit ist zu geben, damit wir etwas haben, sehen wir auch unseren Wert in seinen Augen. Denn Gott könnte durchaus einfach sein, lass sie mal. Sie wollen mich loswerden, also bitteschön. Dann fahr mal ohne mich los und rammt ruhig diesen Eisberg. Aber das tut er nicht. Auch wenn wir sagen, wir wollen es nicht, in dem Moment, wo wir uns selbst zu Gott machen, wo wir uns selbst hinter die Steuer setzen und sagen, wir wollen doch unser Leben selbst. Ich bin der Herr, mein Gott. Nicht er. Paulus sagt, die Belohnung für die Sünde ist der Tod. Der Tod auf Ewigkeit. Ich habe immer wieder mal gehört, also die Bibel ist so hart und drastisch. Es kann doch nicht so schlimm sein, wenn man mal einfach hier und dort mal was Falsches getan hat. Aber ich denke mal, in einer Weise, wer entscheidet über die Strafe? Der Angeklagte oder der Richter? Das ist eine gute Frage. Aber es ist einfach eine Tatsache, die Bibel immer wieder bezeugt, wenn wir in ein falsches Licht steigen, dann kommen wir nicht an den Ort an, wo Gott das haben will. Ja? Du kannst nicht in ein Auto steigen und nach München fahren und hoffen, irgendwann kommst du in Kopenhagen an. Tut mir leid. Es sei denn, dass irgendwer dieses Auto kapert und dann in die andere Richtung fährt. Sonst geht das nicht. Gott steht vor einem, eigentlich, man kann sagen, Gott steht vor einem Dilemma. Er könnte sagen, lass sie weiterfahren. Aber die Menschen sind ihm doch so wertvoll. Seine Liebe will es nicht zulassen, dass sie einfach so weiterfahren. Gott sagt zu jedem Einzelnen, ihr seid es wert. Den Vers kennen viele Leute. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Weil er liebt, nicht weil wir es wert sind. Weil wir was geleistet haben oder was Gutes sind oder irgendwie im Kern doch viele Fähigkeiten haben. Sondern weil er uns lieb hat. Gab er das, was ihm am wertvollsten war, deinem eigenen Sohn. Damit wir etwas haben. Petrus wollte es auch wirklich deutlich machen. Er sagte, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut. Welchen Sinn macht es, auf einem Schiff zu bleiben, der ein sicheres Ende hat, das nicht gut ist? Und sagen, okay, ich steige in dieses Schiff, ich weiß ganz genau, das ist halt ein schlechtes Ende, aber wir können doch jeden Tag feiern und fröhlich sein und ja, machen wir. Und vielleicht passiert es doch nicht. Aber Petrus sagt, letzten Endes ist so ein Leben ohne Gott sinnlos. Und es ist egal, wie viele prominente Menschen auf diesem Schiff sind. wenn dieses Schiff Schiffbruch leidet, dann, also das Eisberg fragt nicht erstmal, wer auf dem Schiff ist, um dann auszuweichen, wenn die Leute doch so wichtig sind. Jesus ist gekommen auf diese Erde und hat es immer wieder gesagt, damit wir umsteigen können. Damit wir in ein anderes Schiff steigen können, vor Gottes Steuer. Und man merkt einfach, wie wertvoll es, wie wichtig es Gott war, dass wir diese Möglichkeit haben, indem er Jesus gab. Und indem Jesus sagte, dass er macht es freiwillig, weil wir ihm auch wertvoll sind. Und das musst du deutlich machen, wie wunderbar es ist, diese Rettung zu haben. Und doch ist es nicht nur das, was es gekostet hat, was es Gott gekostet hat, was die Erlösung so wertvoll macht, sondern auch, was wir davon haben. Ich habe 4 Kinder. 2 davon sind hier. Ich denke, alle 4 haben irgendwann in ihrem Leben, ich weiß nicht mehr wann, angefangen, wo wir etwas machen wollten, zu fragen, was habe ich davon? Was habe ich davon? Ja. Frage hat manchmal genervt, aber ich denke, dahinter ist irgendwie auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Egoismus, ja, aber auf der anderen Seite auch ist es eine natürliche Frage, dass man sagt, nicht nur unbedingt, dass es irgendwie dem Gemeinwohl was Gutes tut, sondern dass ich in meinem Leben, mit all den komplizierten Dingen, die passiert sind, all das, was in mir ist und dass ich persönlich etwas davon habe. Also ich würde viel zu viel, ich könnte mal stundenlang, tagelang über dieses eine Thema reden, was wir davon haben, dass wir mit Gott leben, was wir in diesem Schiff sind. Ich gebe euch einfach mal ganz kurz ein paar Dinge, was wir davon haben, wenn wir diese Erlösung, den Ring annehmen, zupacken, umsteigen. Ja? Also erstens natürlich am wichtigsten, wir entgehen die Katastrophe und haben Leben mit Gott auf Ewigkeit. Und Ewigkeit ist in der Bibel immer eine, nicht nur eine Zeitfrage der Quantität, sondern auch die Qualität des Lebens. Dass es ein Leben ist, entwickelt mit einer besonderen Qualität. Wir entgehen die Katastrophe oder wie die Bibel es sagt, die Belohnung für die Sünde ist der Tod, das Geschenk Gottes. Aus Gnade ist ewiges Leben. Ewiges Leben. Von Schuld befreit. Das haben wir auch davon. Wir sind von unserer Schuld befreit. Ja? So gibt es keinen, der uns verurteilen kann. Weil Gott uns freigesprochen hat. Wir dürfen den allmächtigen Gott als unseren Vater ansprechen. Im guten Sinne, weil er für uns sorgt und auf unserer Seite ist. Ich bin ja Basketballtrainer. Ich kann mich erinnern, ich habe mal die Kleinen von meinem Sohn trainiert. U10 war das. Und einen Tag habe ich alle Guten in eine Mannschaft gesteckt. Und die anderen, die haben sich gemerkt, oh Mann, ja, wir haben fast geheult, dachte ich. Ja. Wir verlieren hier 100-0 und so. Ich habe gesagt, nein, ich spiele mit euch. Oh, das hat sie geändert. Ja, dann wollen jetzt, okay, los, wir machen sie fertig. Ja? Begreifen wir, dass wir den allmächtigen Gott auf unserer Seite haben. Und begreifen wir, dass Paulus sagt, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir sind in Gottes Familie, wie wir sie hier sehen. Wir sind aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Orten und kommen zusammen. Und wir haben doch gleich eine Verbindung, weil wir an den glauben, der uns gerettet hat. Und im selben Schiff sind. Wir haben Orientierung in einer Welt, die immer, immer mehr orientierungsloser wird. Wir haben so viel. Wir haben Hoffnung auf Besserung. Weil wir nicht an unsere eigenen Kräfte gebunden sind, sondern wir haben einen Gott, der uns seinen Geist gibt, der uns seine Kraft gibt. Im Leben, auf das wir Hoffnung haben, es wird doch besser. Und in der Ewigkeit sowieso. Ich könnte noch weitergehen. Aber Es reicht einfach zu sagen, da haben wir so, das hat Gott so viel gekostet und wir haben so viel davon. Und dann da steht immer so, okay, wo ist der Haken hier? Ja, eigentlich gibt es keinen Haken, es gibt nur ein Wort, das heißt Umkehr. Aber das wurde einfach, wenn ich sage, okay, ich steige von diesem Schiff, was man Gottlosigkeit nennt, und ich steige in ein Schiff ein, da ist ein anderer Kapitän, der hinterm Steuer sitzt. Und dieser Kapitän hat eine Vorstellung, wie es ist auf seinem Schiff. Wo man auch sagen kann, das ist eigentlich normal, das ist nichts Besonderes, oder? Ja, das stimmt. Um das vielleicht deutlich zu machen, was das wirklich bedeutet im Leben, habe ich von Larry Crabb ein ganz gutes Beispiel gehört. Und zwar vor über 2000 Jahren, da gab es einen Mathematiker. Name ist, glaube ich, bekannt, Ptolemäus. Und er hat für sich ausgerechnet, die Erde ist die Mitte des Universums. Und alles dreht sich um die Erde. Oder? Ja? Das war seine Idee. So sieht es aus. Die Erde ist der Mittelpunkt, alles andere dreht sich um die Erde. Ich denke, das ist so ein bisschen wie, also heutzutage wissen wir, das stimmt nicht. Aber für über 1000 Jahre war das eigentlich in den Schulbüchern und es wurde allgemein geglaubt, das gab immer wieder Einzelne, die was gesagt haben. Aber im Grunde genommen wurde das geglaubt. So ist es. Ja? Und das ist so ein bisschen, wie es auf dem Schiff ist, wo wir gottlos sind. Wer ist dann im Mittelpunkt? Irgendwas ist im Mittelpunkt des Lebens. Jeder hat einen Mittelpunkt in seinem Leben, über den sich alles dreht. Ja? Vielleicht ist es eine Arbeit, alles dreht sich um die Arbeit. Vielleicht ist es die Familie, alles dreht sich um die Familie. Vielleicht ein Hobby, man lebt für sein Hobby. Ja? Oder vielleicht einfach ich. Ja, ich bin der Mittelpunkt meines Lebens. Alle haben sich nach mir zu richten. Keiner kümmert sich um mich, also muss ich mich um mich kümmern. Aber es ist einfach die Frage, was ist der Mittelpunkt des Lebens? Wer auch immer diesen Platz hat, die Bibel sagt, wenn wir uns nach etwas richten, was nicht Gott ist, wenn wir unser Leben, etwas, was im Mittelpunkt ist, wenn wir danach richten, das ist eigentlich, die Bibel nennt das Götzendienst. Weil wir dies, das, was unser Mittelpunkt ist, im Grunde genommen fast zu einem Gott machen. Auch wenn es uns selbst ist. Wie wir wissen, hat dieses Weltbild vor 1000 Jahren Bestand, bis ein Mann namens Kopernikus irgendwann sagte, hör mal zu, ich wollte es nicht glauben, aber meine Berechnung, ich kann nicht zu keinem anderen Schluss kommen, als das zu sagen, nur die Sonne ist Mittelpunkt. Und so hat er praktisch dieses Weltbild vollkommen geändert oder in dem Sinne geändert, dass er sagte, nee, also eigentlich die Sonne ist der Mittelpunkt. Und die Erde und die anderen Planeten, die drehen sich um die Sonne. Das ist etwas anders. Für uns ist das heute selbstverständlich. Damals war es aber sehr fast dafür, hat sein Leben verloren. Weil Leute gedacht haben, das kann doch nicht sein. Das haben wir doch so lange geglaubt. Aber denke, wenn wir müssen auch verstehen, das ist so ein bisschen, wie es in unserem Leben sein muss. Es muss eine Änderung des Mittelpunkts sein, wenn wir in dieses neue Schiff sind. Ja? Das Leben dreht sich nicht mehr um mich, bitteschön, sondern um die Sonne, beziehungsweise um den Sohn Gottes. Paulus sagt es so aus. Er sagte, wenn ihr mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Er ist der Mittelpunkt. Nicht meine Bequemlichkeit, nicht meine Lust, nicht meine Arbeit und so weiter und so fort. Dieses neue Leben bedeutet eine völlig neue Ausrichtung. Ich bin nicht mehr der Mittelpunkt meines Universums. Ja? Und der Gedanke, dass ich der Mittelpunkt bin, ist genauso falsch wie der Gedanke vom Ptolemäus, dass die Erde Mittelpunkt war. Und wir können leben, also die Menschen haben tausend Jahre gelebt mit einer Täuschung. Sie haben etwas geglaubt, was der Realität nicht entsprach. Und da brauchte man einen Mutigen, der aufstand und sagte, Moment mal, das ist so nicht richtig. Es gibt viele Menschen, die wirklich so leben wie dieser ptolemäischen Weltbild. Die so leben, als wären sie selbst im Mittelpunkt ihres Lebens oder das Leben dreht sich um sie. Und da kommt jemand und sagt, so ist es nicht. Wir haben zwei verschiedene Bilder. Und ich habe zwei Fragen zum Schluss. Zur ersten Frage von dem Schiff. Bist du schon umgestiegen? Oder bist du noch der Mittelpunkt? Bist du noch auf dem falschen Schiff, der in die Katastrophe fährt? Steig bitte um. Steig bitte um. Es lohnt sich. Für die schon umgestiegen sind, auch eine sehr wichtige Frage. Ich hatte Larry Crabb gestellt. Ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört. Nicht persönlich, sondern über Kassette. Er sagte, eigentlich gibt es zwei Arten von Christen. Er nannte sie die ptolemäischen Christen und die Kopernikus-Christen. Ja? Die ptolemäischen Christen sagen, ja, ich glaube, aber ihr Leben richtet sich immer noch nach sich selbst. Sie sind immer noch im Mittelpunkt ihres Lebens. Und ihr Leben, wie es gelebt wird, verleugnet dieses Bekenntnis. Und die Kopernikus-Christen sagen, ja, der Herr ist mein Mittelpunkt. Ich richte mich nach ihm aus, weil ich überzeugt bin, da geht es mir am besten. Und das ist, was Gott will. Denn er hat mich erlöst. Und so stellt sich die Frage, was für ein Christ bist du? Wer ist der Mittelpunkt in deinem Leben? Das kann ich nicht beantworten. Das weiß Gott. Und das weißt du selbst meistens, wenn du ehrlich bist. Ja. Und zwar entscheidend ist nicht heute. Heute Morgen in diesem Raum haben wir alle Gott zum Mittelpunkt. Aber was ist denn morgen? Und übermorgen? Und der Tag danach? Jesus ist gekommen, um uns von uns selbst zu befreien. Und das geschieht nur durch ein Umsteigen in sein Schiff, wo er das Sagen hat, wo er im Mittelpunkt ist. Und das ist eine Entscheidung, die wir täglich treffen. Jeden Tag treffen wir bewusst die Entscheidung, ich fahre mit Jesus, er ist Kapitän, alles dreht sich um.